Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz hört ihr im heißen Studio hier in der Platzgasse. Gibt es um 17 Uhr heute die wissenschaftliche Sendung Eine Stunde mit? Und am Mikrofon dann für euch Frank Rieddorf wie gehabt. Und ich habe heute den Institutsleiter von der Universität Ulm für die anorganische Chemie 1, den Herrn Professor Dr. Sven Rau. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen. Ich finde es ganz toll, hier sein zu dürfen.
Wir freuen uns auch. Sie waren noch nie hier. Das müssen wir natürlich schnell ändern. Und wir werden jetzt in der nächsten Stunde dem geneigten Hörer die anorganische Chemie näher bringen, dass er sie liebt. Und wenn Sie es schaffen, mich zu überzeugen, dann haben Sie es geschafft. Denn ich war in Chemie, muss ich jetzt hier offiziell gestehen, eine absolute Niete. Ja, also ich werde dann für die Laienfragen zuständig sein. Bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, wenn Sie sich einfach mal kurz mit Ihrem Werdegang akademischen vorstellen, was Sie alles gemacht haben, bis Sie dann den Ruf bekommen haben hier an die Universität Ulm.
Natürlich gerne. Ich bin in Klötze in Sachsen-Anhalt geboren worden. Das ist jetzt schon 45 Jahre her. Bin von diesem sehr kleinen Städtchen nach Jena in Thüringen zum Studium gegangen. Und während des Studiums in Thüringen bin ich 2 Jahre lang nach Dublin in einem Austauschverfahren unterwegs gewesen. Das war sehr interessant und hat auch meine grauenhaften Englischfähigkeiten auf einen halbwegs international kompatiblen Stand gebracht. Zurückkommt aus Dublin bin ich dann in Jena geblieben für die Promotion und habe dann im Jahr 2000 meine Promotion dort abgeschlossen. Nachfolgend ist dann in dem Jahr 2002 habe ich dann meine Habilitation angefangen, die ich 2007 abgeschlossen habe. In diesem Rahmen habe ich mich dann schon mit dem Thema der künstlichen Photosynthese sehr intensiv beschäftigt und bin mit diesem Forschungsprofil dann 2008 an die Universität in Erlangen gegangen, um im Jahr 2011 dann von der Universität Erlangen hier nach Ulm zu wechseln.
Und seitdem sind Sie dort der Leiter für die anorganische Chemie. Jetzt muss man sich natürlich die allererste Frage, bevor wir dann in medias in res gehen. Was ist überhaupt die anorganische Chemie? Warum unterscheidet man denn eigentlich die organische, die es dann vermutlich auch geben wird, von der anorganischen Chemie?
Das ist richtig. Es gibt beide. Es gibt noch viel mehr Chemievarianten. Eine ganz wichtige Säule der Chemie, die jetzt nichts mit organisch zu tun hat, ist die physikalische Chemie, die ganz fundamentale Beiträge auch liefert. Und in der anorganischen Chemie, also sehr abwertend würde man sagen, wir sind die Steinekocher, wir beschäftigen uns damit, was uns an fester Materie eigentlich umgibt, währenddessen die Kollegen in der organischen Chemie sich mit den etwas weicheren Stoffen beschäftigen. Aber das ist eine ganz klassische, sehr weit in der Vergangenheit geprägte Definition und wir in unserem Bereich, in meiner Forschungsgruppe beschäftigen uns eigentlich mit so einem Hybridsystem. Wir versuchen organische Chemie mit anorganischen Elementen, also vor allen Dingen Metallzentren, so zu verheiraten, dass ganz neue Funktionen damit erreicht werden, die weder die Metalle noch die organischen Teilbausteine an sich erreichen können.
Also das heißt, diese Einteilung organische, anorganische Chemie ist eher eine historische aus den Anfangszeiten, die die Universitäten so übernommen haben. Aber jetzt würde man das heutzutage vielleicht gar nicht mehr so nach diesen Gesichtspunkten trennen.
Also so sehe ich das, dass eigentlich die traditionelle Einteilung in diese Richtung überhaupt nicht mehr unserem Forschungsgegenstand und auch dem, wie wir Lehre betreiben, entspricht. Also wir betreiben schon noch sehr viel Lehre, die formal anorganische Chemie bedeutet. Aber um diese anorganische Chemie verstehen zu können, braucht man Grundlagen in der physikalischen Chemie, in der theoretischen Chemie und in der organischen Chemie. Und eigentlich ist es viel sinnvoller, Chemie als eine Gesamtheit zu verstehen. Das hätte auch wahrscheinlich Ihren Chemieunterricht vor einigen Jahren sicherlich attraktiver gemacht, wenn man da mehr Experimente macht und das auch als Gesamtheit versucht zu erklären.
Mhm. Gut, ja, es war ja natürlich an der Schule in einem Jahr, ich habe es dann gleich wieder abgelehnt. Es ging damals zum Glück, man wurde mit einem Jahr mit Chemie nur beglückt bei uns damals. Aber okay, also das heißt, jetzt aber ist diese Einteilung noch da und daran halten Sie sich, wobei Sie arbeiten ja auch interdisziplinär. mehr. Das heißt, sie arbeiten ja sowieso auch mit Nicht-Chemikern zusammen. Deshalb ist einfach diese Grenzüberschreitung wird ja immer mehr. Und früher war das eher noch so tradiert, diese ganz klaren, festen, starren Rollen.
Ja, und das ist auch eine Frage, wie man das persönlich als Forscher, als Universitätsprofessor versucht zu leben. Man kann sich natürlich in den klassischen Kerngebieten aufhalten. Ich persönlich halte mich ja nicht gerne an den Grenzflächen auf, weil ich da sehr viel Innovationspotenzial sehe. Und wir arbeiten sehr intensiv zum Beispiel mit Physikern zusammen, um Eigenschaften unserer neuen Moleküle genauer verstehen zu können, oder mit Biologen und Medizinern, um unsere Moleküle zum Beispiel in lebenden Zellen zu ihrer Wirkung zu treiben und damit besondere Effekte zu generieren. Und da ist es häufig so, dass sehr überraschende Effekte aus dieser Zusammenarbeit resultieren, die für uns dann wieder neue Aufgaben definieren und wir damit versuchen, in diesen Grenzgebieten, wo sich die Wissenschaftsdisziplinen gegenseitig befruchten können, auch Schritte nach vorne machen zu können.
Jetzt haben Sie es ja schon bei Ihrer Vita angesprochen. Eines Ihrer Steckenpferde, das Sie dann mitgebracht haben, ist die künstliche Photosynthese. Sie haben ja als Professor das Glück, als Institutsleiter, dass Sie ja machen können, was Sie wollen inhaltlich, dass Sie da frei sind. Und Sie haben sich für die künstliche Photosynthese entschieden. Warum?
Also es gibt da verschiedene Erklärungen für und ich fange sozusagen vielleicht mal beim Urschleim an. Wenn man sich für eine Karriere im Wissenschaftsbereich entscheidet, dann ist das eine Entscheidung, die man zuerst eigentlich aus dem Bauch austrifft und sich auch gar nicht bewusst ist, wie viele Probleme da auf einen zurollen. Und diese Bauchentscheidung war bei mir eigentlich, dass ich einen Beitrag zur Reduzierung der Probleme der Menschheit liefern wollte. Man könnte auch sagen, ich hatte die Vision, dass man durch die Entwicklung von neuen Forschungsergebnissen zur Rettung der Menschheit beitragen könnte. Das hat mich das Leben gelehrt, dass das eine Vision ist und dass man da wahrscheinlich nicht dahin kommt. Aber künstliche Photosynthese an sich birgt dieses Versprechen, dass man die drängendsten Energieprobleme der Menschheit auf eine sehr elegante und auch auf mehrere Jahrtausende nachhaltige Lösung bringen kann, indem man die Energie der Sonne nutzt, um chemische Kraftstoffe wie zum Beispiel Wasserstoff oder Methanol herzustellen und ohne dabei weitere Ressourcen der Erde zu schädigen, wie wir das bisher ja in riesigem Maßstab machen.
Das heißt, es ist dann eine andere Sache als jetzt diese klassischen solarbetriebene Sache, weil sich ja, wie Sie da sagen, wir noch sehr viel Energie und Materie aufwenden müssen für die Umwandlung, für die Speicherung etc. etc.
Also wenn Sie sich das momentane Energieszenario, was wir jetzt ja erreicht haben und bewegen uns als Deutschland ja als eine der wenigen großen Industrienationen in so einen Bereich rein, wo wir nachhaltige Energiestrukturen versuchen zu entwickeln, würde das große Problem immer noch bestehen, dass wir über Solarzellen oder Windenergie eine nicht ständig nachhaltig zur Verfügung stehende Energieprimärquelle hätten und müssten die zwischenspeichern. Dafür brauchen wir große Batterien oder wir müssen Pumpspeicherkraftwerke bauen oder wir müssen andere Energieformen zur Speicherung generieren. Und unser Ansatzpunkt würde diese Fragestellung in einem molekularen Lösungssystem generieren. Wir hätten dann ein großes Molekül, welches befähigt wäre, Lichtenergie aufzunehmen. Diese Lichtenergie für die Umwandlung von Wasser, wovon wir ja relativ viel haben, in Wasserstoff und Sauerstoff umzusetzen. Und den Wasserstoff, den können wir dann benutzen, um Brennstoffzellen zu betreiben, den direkt zu verfeuern. Große Chemieanlagen benötigen Wasserstoff in mehreren Millionen Tonnen pro Jahr. Und diese technologische Grundlage würde über die künstliche Photosynthese geliefert werden können.
Also das heißt im Prinzip, ist die Idee jetzt mal laienhaft einfach ausgedrückt? Sie nehmen die Energie der Sonne, um den Wasserstoff aufzuteilen und tun dann diese Gase in irgendwelche Tanks und die funktionieren dann im Prinzip wie jedes andere Gas auch als Brennstoffmaterial, genau, oder als Autoantrieb, Flugzeugantrieb, ja, Heizung etc. etc. Das heißt, man kann dann direkt daraus was gewinnen und dafür braucht man nur Wasser. Das heißt, ich kann in die Donau gehen und da ein bisschen Wasser rausschöpfen und aus dem Donauwasser heraus machen sie mir dann ein schönes Gas. Kann man sich das so vorstellen? Es ist ein bisschen verkürzt dargestellt.
Das ist ein bisschen verkürzt dargestellt und ganz so weit sind wir noch nicht. Das ist das Forschungsziel, was wir versuchen wollen zu erreichen. Und Donauwasser wäre für unseren noch sehr empfindlichen Katalysatoren, die wir zur Verfügung haben, noch ein bisschen zu dreckig, obwohl es schon, wie ich gehört habe, deutlich sauberer geworden ist. Und ich bin auch bei den Ulmer Paddlern, also ich halte meinen Kopf öfters mal in Donauwasser rein, das geht schon, aber meine Katalysatoren würden da noch sehr schnell den Geist aufgeben da drinnen. Aber im Prinzip würde es genauso funktionieren. Wir würden das Wasser nehmen, wir müssten dann unseren Katalysator in dieses Wasser hineinlegen, mit Sonnenlicht bestrahlen und es würde auf der einen Seite Wasserstoff und auf der anderen Seite Sauerstoff herausblubbern.
Und warum sind Sie dann mit jetzt noch nicht in Serie gegangen? Wo hängt es jetzt noch? Also außer daran, oder brauchen Sie so ganz besonders reines Wasser, dass es einfach gar nicht zu
kriegen ist? Die Reinheit des Wassers, das kriegt man schon hin. Das Problem ist, dass dieses Forschungsgebiet, mit dem wir uns beschäftigen, das ist zwar nicht ganz neu und nicht ganz jung, das ist vor ungefähr 40 Jahren wurde das schon mal sehr stark vorangeschoben. Das war während der großen Ölkrise, als die OPEC-Länder die Ölpreise auf einmal in die Höhe schnellen ließen. Da hat der gesamte entwickelte Westen, die gesamten Industrienationen festgestellt, dass sie am Tropf des Öls hängen und versucht, von diesem Öltropf wegzukommen und haben damals angefangen, sich mit Solarenergieumwandlung ganz intensiv zu beschäftigen. Dann gab es für 10 Jahre einen richtigen Hype im Bereich der künstlichen Photosynthese. Die Ölpreise sind nach unten gesackt, die Forschungsförderungsmittel sind weggebrochen und genau diese Entwicklungen sind dann eigentlich eher eingefroren. Und unsere Chemie ist dann eigentlich so im 2004, 2005 erst wieder richtig in den Zentrum der wissenschaftlichen Attraktivität getreten. Eben gerade als dann wieder eine Ölkrise am Horizont aufgezogen ist, die Barrelpreise über $100 pro Barrel geschossen sind, da war auf einmal der Hype da, wir brauchen etwas, was uns vom Öl wegbringt und nicht, weil die Ölnationen den Preis nach oben gehen lassen, sondern weil die Ressourcen endlich sind. Und diese Endlichkeit der Ressourcen und die Verpestung mit den Abbauprodukten und den weiteren Problemen bei der Nutzung fossiler Rohstoffe ist ja ein Problem, was wir permanent haben, was schlimmer wird und da muss man halt jetzt arbeiten.
Was sagen Sie dann aus Ihrer Sicht heraus zu der Idee, weiter auf Braunkohle zu setzen?
Ist verheerend. Meiner Ansicht nach, also als Chemiker gibt es da zwei Perspektiven. Als ein normaler Bürger des Landes würde ich sagen, jede Form von fossiler Rohstoffnutzung sollten wir so schnell wie möglich gegen erneuerbare Energieformen wechseln. Und als Chemiker halte ich die fossilen Rohstoffe, die wir zur Verfügung haben, für viel zu hochwertig, um sie einfach nur zu verbrennen. Aus Braunkohle kann man so viele Nutzstoffe als Chemiker generieren, die eine viel größere Wertschöpfung für die gesamte Gesellschaft hätten, dass man einen einfachen Tagebau zum Abbau in Kubiktonnen, in Kubikmetern und riesengroßen Mengen gar nicht benötigt. Die Wertschöpfung aus Braunkohle als Chemiker, das wäre vor allem der Bereich der organischen Chemie, ist viel besser möglich, als sie einfach nur zu verbrennen. Das ist eine der schlechtesten Methoden.
Machen wir hier mal eine kleine Klammer auf. Was kann ich denn mit Braunkohle oder was würden Sie denn mit Braunkohle Besseres anstellen, wenn Sie es jetzt zur Verfügung hätten?
Also Braunkohle ist ja eigentlich ein Speicherstoff, in dem hochwertige Kohlenstoffmaterialien gespeichert sind. Wenn man sich diese Kohlenstoffmaterialien, die in Braunkohle vorhanden sind, genauer anschaut, kann man daraus relativ leicht Werkstoffe generieren, die im Bereich der Plaste und weiteren Kunststoffe viel leichter einsetzbar wären als der momentane Weg, den die chemische Industrie benutzt. Die chemische Industrie zersetzt alle großen Bausteine der fossilen Rohstoffe in ganz kleine Bruchstücke und baut die dann selber wieder zusammen. Wenn man die Braunkohle effizienter nutzen möchte und die in Forschung dafür betreibt, könnte man die großen Bausteine, die schon vorhanden sind, effektiver nutzen und dadurch möglicherweise viel leichter und energieeffizienter zu abbaubaren Werkstoffen kommen, die wir als Menschheit benötigen, um unsere Lebensmittel zu schützen und unsere hochtechnologisierte Gesellschaft zu erhalten, aber die dann auch abbaubar wären. Und da wäre Braunkohle ein ideales Substrat dafür.
Wie schnell wären Sie denn jetzt, wenn Sie unbegrenzte Mittel hätten? Also wenn man jetzt sagt, wir müssen drauf setzen, lieber Herr Rau, ja, morgen muss das Ding laufen, Sie können machen, was Sie wollen. Ab wann kann ich dann Donauwasser umsetzen?
Also morgen garantiert nicht.
Ich weiß, Wissenschaftler mögen sowas nicht, aber mal ein bisschen perspektivisch für die Leute ist natürlich eine interessante Sache.
Also wir haben jetzt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gerade in diesem Jahr eine sehr große Fördersumme bekommen, genau für künstliche Photosyntheseforschung. Da arbeiten wir mit Kollegen aus Jena, aus Mainz und aus der Universität in Wien zusammen an diesem großen Thema. Und wir haben erstmal 4 Jahre Zeit bekommen von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und das sind Wissenschaftler, die uns selber begutachten. Die wissen sozusagen relativ gut, wie lange solche Entwicklungszyklen dauern. Und selbst dort haben wir nicht versprochen, innerhalb der 4 Jahre eine Lösung des Problems auf den Tisch zu legen, sondern eigentlich, dass wir verstehen, welche Probleme wir konkret haben und erste Lösungsansätze dafür generieren können, um einen wirklichen Schritt nach vorne machen zu können. Ich denke, innerhalb einer Dekade kann man sagen, man kommt nach vorne. Vorausgesetzt, also das ist jetzt, Sie haben ja gesagt, unbegrenzte Mittel ist sehr verführerisch. Da
ja, Sonne und Wasser sind, also nicht unbegrenzt, aber Sonne zumindest.
Ja, das, die, sozusagen der Game Changer in diesem Hintergrund ist nicht Sonne und Wasser, sondern das ist das Geld, was wir haben, um Forschung betreiben zu können. Und die Forschung, die wir in der Chemie betreiben müssen, die ist ziemlich kostenintensiv, weil wir brauchen hoch ausgerüstete Laboratorien, wir brauchen Wissenschaftler, die innovativ arbeiten können und gleichzeitig in der Chemie nicht nur Köpfe sind, sondern auch ein handwerkliches Geschick haben. Als Chemiker, was Sie vielleicht aus Ihrem Chemieunterricht ja noch kennen, da steht man da vorne als Lehrer, versucht ein Experiment zu machen und das geht schief. Wenn es richtig schief geht, fliegt einem alles um die Ohren und die Schüler lachen. Es gibt in der Uni gibt's auch Experimente, die eben so schief gehen, dass die Labore explodieren und Flammen rausschlagen. Und das ist dieses handwerkliche Geschick, gepaart mit einem Intellekt, der fähig ist, das kleine Experiment, die kleine Information, die den Sprung nach vorne macht, in dem Wust der vielen anderen Informationen zu sehen, das ist schwierig zu entwickeln. Darum bilden wir ja auch so viele Chemiker in unseren Studiengängen aus und holen so viele internationale Experten in dieses Forschungsgebiet hinein, um da so schnell sein zu können.
Jetzt gehen wir mal direkt ins Eingemachte. Jetzt scheint wunderbar die Sonne. Ja? Mhm. Wie gehen Sie da jetzt an die Sache ran? Was brauchen Sie alles und wie funktioniert das? Können Sie das einem Nicht-Chemiker einigermaßen erklären?
Also ich versuche mein Bestes und solange Sie lächeln, werde ich einfach weiter erklären. Man braucht ein Vorbild, um sich dieser Fragestellung überhaupt annähern zu können. Das Vorbild, was wir uns gewählt haben, ist die biologische Photosynthese, die in jedem Grashalm im Unicampus oder in der Stadt abläuft. In der natürlichen Photosynthese, das ist ein hochkomplexer Apparat, der dort zusammengesetzt ist. Der besteht aus lichtsammelnden Farbstoffen. Die sind in einer bestimmten Position zueinander angeordnet, sodass sie die Lichtenergie aufnehmen können und diese Energie dann als springendes Elektron auf ein Katalysezentrum übertragen können. Und in dem Katalysezentrum wird dann in der natürlichen Photosynthese aus Wasser auch Sauerstoff gemacht. Da kommt der Sauerstoff aus unserer Atmosphäre ja her, aus der biologischen Photosynthese. Und auf der anderen Seite werden dann die Elektronen dafür benutzt, um ein Wasserstoffäquivalent, welches die Zelle benutzt, herzustellen. Und dieses Beispiel, das haben wir uns relativ genau angeschaut und haben versucht, nicht die Biologie nachzubauen. Das kann die viel besser. Die hat 4 Milliarden Jahre Zeit gehabt, das zu optimieren. Wir haben weniger Zeit. Wir haben künstliche Farbstoffe benutzt, künstliche Elektronenleitungssysteme, also kleine Moleküle, die sowas hinkriegen können, und künstliche Katalysatoren, die aber die gleichen Funktionen haben. Also Lichtenergie aufnehmen, Elektronen weiterleiten und die Elektronen in eine katalytische Reaktion einbinden und zur Substratumsatz benutzen.
Was ist denn so ein Katalysator? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine Apparatur? Ist es eine Säure? Ist es eine Verbindung? Sind es Atome? Oder was ist ein Katalysator?
Also bei uns sind die Katalysatoren, die wir benutzen, und das ist eine Frage, die ich nur spezifisch für meine eigene Forschung beantworten kann, weil andere Kollegen das ganz anders lösen, die gleiche Fragestellung. Wir benutzen dafür Moleküle, das heißt eine Zusammensetzung von mehreren Atomen, die in einer bestimmten Anordnung zueinander positioniert sind. Und wir positionieren diese Atome in den Molekülen genau so, dass sie befähigt sind, als Molekül dann Lichtenergie aufzunehmen. Das können wir relativ gut einstellen. Unsere Moleküle können als Molekül oder als Lösung sind die dann rot oder blau oder grün. Also sie können dann unterschiedliche Anteile des Lichts aufnehmen. Das ist ja der Farbstoff, den man dann sehen kann. Das können wir ziemlich genau einstellen. Wir können auch einstellen, wie gut diese Moleküle dann die Elektronen weiterleiten. Also wie so ein Kabel, können Sie sich das vorstellen. Wir können das Kabel richtig dimensionieren. Wir können dem Kabel sagen, leitest viele Elektronen weiter, also du leitest die Elektronen nur langsam weiter. Das können wir alles schon machen. Aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir den eigentlichen Katalysator, das ist auch wieder ein anderes Molekül mit einem anderen Metallzentrum, wie wir diesen Katalysator davon überzeugen können, die Elektronen in der richtigen Taktung, wie wir das über unser Kabel anliefern können, umzusetzen. Also wenn Sie das in einer Maschinendimension vergleichen, wir haben einen 500 PS Ferrari-Motor, wir haben ein Getriebe, welches einen Traktor vertragen kann, und wir haben ein Rad, welches von einem Dreirad eines Kleinkinds abgebaut ist. Und das ist das, was wir momentan zusammenbauen können. Und wir sehen nur, dass das Gesamtsystem nicht perfekt funktioniert, sondern gerade so funktioniert. Und wir müssen jetzt herausbekommen, an welcher Schaltstelle unseres molekularen Baukastens wir eigentlich einen Fehler gemacht haben.
Das heißt, Sie operieren alles nur noch durchs Mikroskop oder durch Programmierung, weil, also man kann Moleküle einfach so anordnen, wie man lustig ist. Das schafft, wie mache ich das? Mit Strahlen oder?
Nee, das ist die Kunst der Chemie. Also die Anordnung von Molekülen in solchen Verbünden, das ist das, was die Chemie im Laufe der letzten 30, 40 Jahre sehr, sehr intensiv versucht hat herauszubekommen, und wir nutzen diese Fähigkeit, die die Chemie entwickelt hat, um genau maßgeschneiderte Bausteine zu entwickeln. Und wir können diese Bausteine für bestimmte Aufgaben perfekt maßschneidern, aber im Zusammenspiel dieser verschiedenen Aufgaben, dieser Maschine, die wir aufbauen, dieser molekularen Maschine, das wissen wir noch nicht. Da arbeiten wir an der Grenze der Erkenntnis, was weltweit bekannt ist.
Ist dann funktioniert es dann durch Try and Error, oder versuchen Sie das zu berechnen? Oder wie macht man das dann?
Also, die Wissenschaft, also der Erkenntnissprung ist Trial and Error, nach meiner Erfahrung. Also das erste Molekül, welches diese Aufgabe geschafft hat, Licht aufzunehmen und dieses Elektronenspringen zu hinzukriegen und Wasserstoff dann im Katalysezentrum zu produzieren, das sollte das gar nicht können. Das haben wir in meiner Forschungsgruppe, da war ich noch junger Nachwuchswissenschaftler, sehr enthusiastisch und sehr unerfahren. Wir wollten eine ganz andere Reaktion damit eigentlich herstellen und haben dann festgestellt, dass das alles nicht funktioniert, und haben dann in dieser Rückentwicklung oder in der Nachschau versucht zu analysieren, warum es nicht funktioniert, und haben dabei festgestellt, dass unser Molekül Wasserstoff entwickeln kann, indem es einfach bestrahlt wird. Und aus dieser Erkenntnis, die gar nicht in unserem Forschungsprogramm drin war, also das war Zufall und Trial and Error kombiniert, haben wir dann versucht, ein rationales Konzept zu entwickeln, warum das Molekül das überhaupt kann. Und haben dann gesagt, wenn das so ist, dann müsste ein besseres Molekül so aussehen. Und haben dieses Molekül dann mühevoll aufgebaut. Das dauert dann 2 bis 3 Jahre, bevor man das bessere Molekül in der Hand hat. Und haben dann festgestellt, dass es viel schlechter funktioniert. Und haben dann aus diesen vielen Experimenten, wo wir gelernt haben, was geht nicht, ein wissenschaftliches Konzept entwickeln können, eine Hypothese aufbauen können, wie solche Moleküle eigentlich zusammengebaut werden müssen, um wirklich hochaktiv werden zu können.
Mhm. Aber dann sind Sie ja schon fast im Bereich der Physik, weil das klingt jetzt so ein bisschen wie das, was der Herr Professor Dr. Schleich hier mal uns erzählt hat mit seinen Atomen und den Molekülen. Ist es dann angrenzend? Arbeiten Sie mit ihm zusammen? Oder?
Also wir arbeiten nicht mit Herrn Schleich direkt zusammen, weil er sich wirklich sehr detailliert mit Atomen und kleinen Atomverbünden beschäftigt, und unsere Atomverbünde, unsere Moleküle, die sind viel größer. Bei uns sind mehrere hundert Atome in einem großen Molekül verknüpft, und erst dann erreichen wir die Funktion, die wir haben wollen. Und Herr Schleich beschäftigt sich mit grundlegenden Fragestellungen, die in kleineren Verbünden relevant sind. Wir arbeiten mit anderen Physikern, und bei uns nennt sich das dann theoretischen Chemikern. Chemikern zusammen, die sich dann mit ähnlichen Verfahren, wie Herr Schleich das auch benutzt, diese Systeme anschauen und ein viel detaillierteres Verständnis versuchen zu entwickeln, wie die Moleküle überhaupt funktionieren, warum bestimmte Effekte auftreten und uns in der Zukunft, so hoffen wir, bessere Entwicklungsrichtung vorzeigen. Dass sie sagen, ihr müsst in euer Molekül an der Stelle genau diese Gruppierung einbauen und dann läuft die Katalyse viel besser.
Das heißt, Sie können jetzt schon diese Katalyse betreiben. Womit sind Sie jetzt unzufrieden im Moment noch?
Mit ganz vielen Sachen. Also wir können die Katalyse betreiben, wir können Moleküle dazu benutzen, Lichtenergie aufzunehmen und Wasserstoff zu produzieren. Wir können auf der anderen Seite andere Moleküle dazu benutzen, Lichtenergie aufzunehmen und Wasser zu oxidieren, also Sauerstoff zu produzieren. Was wir noch nicht können, wir können nicht diese beiden Reaktionen in einem Gefäß ablaufen lassen oder nur unter ganz, ganz großen Aufwänden. Das heißt, wir können nicht die in der Natur, in der jedem beliebigen Grashalm sehr gut funktionierende Kopplung aus der Oxidation, der Bildung von Sauerstoff und der Reduktion, der Bildung von Wasserstoff zu kombinieren, was die Pflanze kann. Wir können das nicht. Ich kann Ihnen sagen, ich habe schon sehr oft Grashalme sehr frustriert angeschaut.
Ich wollte es gerade sagen, da drängt sich natürlich an die etwas bösartige Frage natürlich auf. Sehen Sie mal, so ein Grashalm kann das ja auch, wobei der weiß nicht, dass er es kann. Aber es ist ja in auch gewisse Weise beruhigend für den Nichtwissenschaftler, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir alles durchschaut haben. Ja?
Also ich glaube, das Wesen der Wissenschaft ist eigentlich, dass man, je tiefer man in wissenschaftliche Fragestellungen einsteigt, desto mehr erkennt man, was wir alles nicht wissen. Mhm. Also eine grundlegende Fragestellung, die wir versuchen zu beantworten, fangen eigentlich aus einer sehr spezialisierten Perspektive an. Wir sagen, unser Katalysator hat nicht die genügende Geschwindigkeit für eine bestimmte Reaktion. Und wenn man dann versucht herauszufinden, warum diese Geschwindigkeit so niedrig ist, dann kommt man sehr häufig an grundlegende Fragestellungen an, dass der Aufbau eines Atoms in unserem Katalysator verhindert, dass der gesamte Katalysator so schnell ist. Und da muss man grundlegende Fragestellungen der Physik oder der Atomphysik versuchen zu beantworten, um einen nächsten Entwicklungsschritt des gesamten molekularen Apparates, der gesamten molekularen Maschine zu machen.
Das heißt aber, ein Grashalm ist so komplex in dem, was er umsetzt und tut, dass wir nicht in der Lage sind, nur durch bloße Analyse und Anschauen rauszufinden, wie er das denn macht.
Doch, also jetzt schon. Also es gibt der Grashalm als Beispiel, warum ich jetzt bewusst gesagt habe, der Grashalm benutzt ein Katalysezentrum, um Wasser zu oxidieren. Dieses Zentrum nennt sich sauerstoffentwickelnder Komplex. Das macht jeder Grashalm milliardenfach. Und es ist auch ganz entscheidend, dass wir eigentlich wissen, wie dieses Zentrum funktioniert, weil das ist eine der schwierigsten Reaktionen, die man im Bereich der künstlichen Photosynthese überhaupt angehen möchte. Und es gibt seit mehr als 30 Jahren intensivste Untersuchungen herauszufinden, wie dieses Zentrum aussieht und wie es diese katalytische Reaktion überhaupt durchführen kann. Und erst in den letzten 4, vielleicht sogar erst 3 Jahren wissen wir wirklich im Detail, wie dieses Zentrum aussieht und wie dieses Zentrum sich während der verschiedenen Stadien des katalytischen Prozesses überhaupt benimmt, weil das ist so flexibel und so empfindlich, dass jede Analysemethode, die wir in den letzten Jahrzehnten benutzt haben, um herauszufinden, wie das funktioniert, das Zentrum zerstört hat. Und erst mit der Entwicklung von Technologien, wie zum Beispiel auch dieser Teilchenbeschleuniger, die im CERN stehen, die haben es uns ermöglicht, als wissenschaftliche Gemeinschaft so detailliert und so schnell und so zerstörungsarm in diese Systeme hineinzuschauen, dass wir jetzt auch verstehen können, warum der Grashalm das machen kann. Wir verstehen jetzt erst im Detail, wie der Grashalm das macht und versuchen gleichzeitig künstliche Systeme schon seit Jahren zu entwickeln, die die gleiche Reaktion haben. Also das ist sozusagen dieser Versatz aus der Erkenntnis, aus der Biologie, der physikalischen Verständnis der Biologie und dem, was wir darauf aufbauen, künstlich entwickeln wollen, das ist ein gegenseitig sich befruchtendes Wissenschaftsgebiet und darum finde ich das auch so interessant, nicht an einem Kerngebiet zu arbeiten, sondern an einer Grenzfläche zu arbeiten.
Kommen wir nochmal ganz konkret auf Ihre Ergebnisse zurück. Produzieren Sie jetzt schon Wasserstoff, den man einsetzen kann? Haben Sie schon Tanks, die Sie befüllen und die wir dann quasi, dass wir mit dem Auto schon rumfahren könnten?
Nein, soweit sind wir noch nicht. Also wir produzieren schon Wasserstoff, aber noch nicht in Mengen, die es lohnen würden, einen Tank zur Verfügung zu stellen. Ich habe Preise bei mir in meiner Arbeitsgruppe ausgesetzt für den ersten Katalysator, der dazu führt, dass unsere Reaktionsgefäße kaputt gesprengt werden, weil so viel Gas gebildet wird, dass der Reaktor kaputt geht. Den Preis werde ich wahrscheinlich erst zum Ende meiner Karriere wirklich ausgeben müssen. Und momentan sind unsere Katalysatoren, die Mengen, die wir davon herstellen können, weil das so zeitaufwendig ist, auch noch sehr gering. Also selbst von unserem Arbeitspferd haben wir jetzt neulich ein 0,5 Gramm hergestellt. Und das ist eine riesengroße Menge, wo wir wirklich wochenlang dafür arbeiten mussten, so eine große Menge von dem Katalysator herstellen zu können. Normalerweise arbeiten wir mit 20 Milligramm. Einer meiner jüngeren Mitarbeiter hat jetzt gerade heute eine Verbindung hergestellt, von der wir uns sehr viel für die Zukunft erhoffen. Da haben wir weniger als 1 Milligramm von. Das ist eine für einen Normalverbraucher nicht messbare Menge. Also vielleicht ein Salzkorn ungefähr.
Könnten wir dann nicht die Grashalme für sich arbeiten lassen und die irgendwie
ja,
die das arbeiten lassen und es dann einfach aber abernten oder wie man das dann nennen möchte? Ne?
Das kann man schon machen. Da gibt es auch intensive Forschungsbemühungen aus der Richtung der Mikrobiologie, der Biotechnologie. Dazu müsste man den Grashalm genetisch verändern, weil der Grashalm produziert diese Wasserspaltung, die biologische Photosynthese, nicht um Wasserstoff für uns zu produzieren, sondern um Kohlendioxid zu fixieren und Zuckerspeicherstoffe stärker aufzubauen. Und wir möchten ja, dass der Grashalm dann eigentlich Wasserstoff produziert. Das kann man schon tun, weil es auch in der Biologie, in verschiedenen Bakterien und ähnlichen Lebewesen gibt es Enzyme, die Wasserstoff produzieren können. Also man kann das tun. Das ist ein anderer wissenschaftlicher Ansatz, dass man mit gentechnologischen Methoden Photosynthese und Wasserstofferzeugung in einem Organismus kombiniert und dann dem Organismus eine andere Nahrungsgrundlage geben muss, der dann nicht mehr mit Photosynthese funktioniert, und dann bilden die auch Wasserstoff. Das kann man dann in solchen Algenfarmen, könnte man sowas dann auch benutzen, um Wasserstoff in größeren Mengen zu produzieren. Also es geht. Dazu bin ich aber zu anorganisch, sozusagen.
Da kommt wieder die alte Trennung der organischen und anorganischen. Genau. Also das bedeutet, Sie sind ja angetreten, um die Welt zu retten. Ja? Ja. Das sehen wir jetzt aber schon mal, Sie und wir hier in Ulm fühlen uns natürlich damit geehrt, schon mal auf dem richtigen Weg, weil die Richtung ist schon mal vorgegeben, aber jetzt in der Umsetzung und dass es dann irgendwie in eine massentaugliche Produktion geht, da sind wir noch relativ weit entfernt.
Also die Aktivitäten, die wir durchführen, da sind wir sehr weit noch davon entfernt. Das wird noch lange dauern, und dieser große Forschungsverbund, den wir jetzt dort eingeworben haben, das sind 23 Arbeitsgruppen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Wir haben jetzt für 4 Jahre erstmal die erste Finanzierungstranche bekommen. Wir hoffen, dass wir da für 2-mal weitere 4 Jahre, also insgesamt 8 Jahre, nochmal Geld bekommen. Und dann am Ende dieser 12-Jahres-Periode könnte man vielleicht sagen, dass wir grundlegende Fragestellungen gelöst haben und dann vielleicht schon ein erstes System zur Verfügung haben, wo man sagt, wir füllen Wasser rein, meinetwegen auch Donauwasser, und auf der einen Seite blubbert Wasserstoff und auf der anderen Seite so blubbert Sauerstoff raus, und das kann auch länger arbeiten als nur 1/2 Stunde, sondern halt einen Ulmer Sommertag lang auf der Donaubrücke.
Kann es aber auch sein, dass das Ganze gar nichts wird?
Ja, natürlich. Das ist Grundlagenforschung.
Das Handicap eines jeden Forschers, das Risiko, das jeder Forscher hat, dass er viel Zeit investiert und letztendlich, weil man ja jetzt noch nicht absehen kann, wo die Probleme liegen, dass man zu einem Problem kommt, das man ja jetzt gar nicht absehen kann, dass man dann erstmal gar nicht lösen kann. Oder dann können Sie sich aber zumindest freuen, dass Sie die Grundlage geschaffen haben, wie Sie ja auch zurückgreifen jetzt auf andere Leute, Kollegen vor Ihnen, die dafür die Grundlage geschaffen haben. Ja.
Diese Erkenntnis, dass das ist für Wissenschaftler, das ist auch für alle Chemiestudenten, ist das ein Hintergrund, warum wir sie so frustrationstolerant im Rahmen des Studiums ausbilden. Wissenschaftliche Erkenntnis ist nicht nur im positiven Fall wertvoll, auch zu verstehen, warum Sachen nicht funktionieren, ist wissenschaftlich gesehen genauso wertvoll.
Persönlich natürlich nicht ganz so befriedigend.
Da muss man Methoden der Frustrationsbewältigung entwickelt haben, um voranzukommen.
Aber da haben Sie ja eine sehr gute Strategie, finde ich, denn denn sie wollen ja die Welt nicht nur durch diese Photosynthese retten, sondern sie bekämpfen ja auch noch parallel den Krebs. Das heißt, sie haben ja zwei Standbeine, wo sie die Welt retten können. Und wie sie das machen, das erfahren wir jetzt in wenigen Minuten. Da geht's weiter bei einer Stunde mit dem Professor Dr. Sven Rau von der anorganischen Chemie. Wir machen jetzt eine kleine musikalische Unterbrechung und dann geht's gleich weiter. Bis sofort hier bei Radio Free FM. Radio Free FM hier in Ulm. Eine Stunde mit dem Herrn Professor Dr. Sven Rau von der anorganischen Chemie 1 der Universität Ulm. Und der Herr Professor Rau rettet die Welt und er rettet sie entweder damit, dass er uns allen Wasserstoff zur Verfügung stellt, um die Energieprobleme dieser Welt zu lösen und wir unsere schönen Wälder in Deutschland behalten können. Wobei stimmt nicht, weil Sie wollen ja mit der Braunkohle auch was anstellen. Ja. Oder er rettet uns vom Krebs. Beides sehr lobenswert. Jetzt sind wir hier beim Thema Nummer 2. Eine neuartige Methode der Krebsbekämpfung scheint ja jetzt erstmal eine völlig andere Richtung zu sein, wie das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist aber trotzdem bei Ihnen am Lehrstuhl. Wie kommt's?
Das resultiert eigentlich daraus, dass man, wie wir das gerade vorhin besprochen haben, als Forscher häufig mal in solche frustrierenden Phasen hineingerät, wo sich nichts weiterentwickelt und man das Gefühl hat, man sitzt in einem tiefen Loch und die Mauern rundherum sind unüberwindbar. Und darum haben wir dann uns sozusagen ein anderes Loch gegraben, von dem wir hoffen, dass das nicht so hohe Mauern hat, aber trotzdem interessant ist und versuchen, Moleküle, die wir genau verstehen, dazu zu nutzen, jetzt nicht mehr Wasserstoff herzustellen, sondern sie in kranke Zellen, in Krebszellen hineinzubringen und dann durch Bestrahlung mit sichtbarem Licht einen giftigen Stoff in der Krebszelle zu produzieren, der diese Krebszelle zum programmierten Selbstmord der Apoptose zwingt. Und das ist zwar eine ganz andere Anwendung, aber die Moleküle, die wir in diese Zellen versuchen hineinzubringen, die sind sehr ähnlich zu den Molekülen, die wir auch als Katalysatoren und Farbstoffe in unseren anderen Forschungsgebieten benutzen.
Ist es jetzt für den Laien so ein bisschen, wie sie infizieren virenartig die Krebszellen und darin gehen die zugrunde?
So ungefähr. Wir würden die nicht nur virenartig infizieren, sondern wir würden noch einen zweiten Steuerschritt einbauen. Wir würden nur die Zellen, die jetzt durch unsere Moleküle, wie Sie das gesagt haben, infiziert sind und auch noch mit sichtbarem Licht bestrahlt worden sind, die würden dann in den programmierten Selbsttod hineingehen.
Das heißt, sie können Zellen dazu bringen, sie dazu zwingen, sich umzubringen. Das können sie schon. Also wenn ich ihnen eine Zelle gebe, schaffen sie das, der Zelle zu sagen, bring dich selber um.
Das hängt so ein bisschen davon ab, was für eine Zelle sie mir geben, aber viele von den Zellen, die sie zur Verfügung stellen können als Zellsammelsurium, die können wir schon sehr gut umbringen.
Und wie macht man das dann?
Also man muss sich die Zelle, so stellen wir uns das vor, und da muss ich jetzt sagen, ich bin Chemiker und kein Biologe und kein Mediziner. Ich habe da vielleicht ein paar sehr stark vereinfachte Vorstellungen. Eine Zelle funktioniert eigentlich so wie eine mittelalterliche Burg. Es gibt eine sehr hohe Mauer, die auch sehr gut bewacht ist. Da gibt es nur wenige Tore da drinnen. Diese Tore sind auch nochmal ganz stark bewacht. Und wenn man in die Zelle hineinkommen will, dann kann man entweder die Mauer zerstören. Das ist aber schlecht für die Gesamtzelle und meistens ist das dann auch schlecht für die umgebenden Zellen, also nicht der Weg, den man als in einem Menschen machen möchte, sondern man muss die Zelle überlisten und die muss die Tore freiwillig aufmachen und uns in die inneren Bereiche hineinlassen.
Also stellen Sie ein trojanisches Pferd davor.
Genau, also eines unserer Forschungsprojekte heißt auch trojanisches Pferd. Und dieses trojanische Pferd, so wie das auch in der Ilias beschrieben ist, muss attraktiv für die Zelle sein. Und wir arbeiten mit Arbeitsgruppen aus der makromolekularen Chemie hier in Ulm und mit medizinischen Kollegen zusammen und versetzen unsere Moleküle mit Bausteinen, die eine Zelle dringend braucht, um leben zu können. Zum Beispiel haben wir mit Kollegen hier in Ulm solche Bausteine eingeführt, die als Hormone für die Zelle wirken und die Wachstumsstruktur einer Zelle beeinflussen. Das sind solche Türöffner oder Toröffner. Und die können wir an unsere Moleküle verknüpfen. Es ist chemisch sehr anspruchsvoll, das so hinzukriegen, dass beide Funktionen noch vorhanden sind. Und dann wird wie auf einem Frachtkutter, wie auf einer Ulmer Schachtel sozusagen, unser Molekül in die Zelle hineintransportiert. Und wenn es dann auch noch in der Zelle bestrahlt wird, entwickelt es seine tödliche Wirkung für die Zelle.
Aha, also das heißt, von sich aus wird es nicht tätig, sondern Sie brauchen zwei Schritte. Sie müssen quasi ein Lockmittel für die Zelle, um die Tor zu öffnen, bauen. Dann nimmt sie den Köder quasi mit rein. Dann hat sie den Köder in sich, aber der wird dann von sich aus nicht aktiv. Dann braucht es noch den Impuls von außen, den physikalischen, dass das aktiv wird.
Genau. Und der physikalische Impuls, den wir benutzen wollen, ist Licht, weil das halt ein Medium ist, welches man relativ gut steuern kann und mit Lichtleitkabeln oder Laserbestrahlungsapparaten auch sehr zielgenau selbst in einem Körper einsetzen kann.
Und wie bringt sich dann so eine Zelle um? Tut es sich dann auflösen oder auffressen? Tut sich
sozusagen diese Apoptose ist ein ziemlich komplexer Prozess, der dazu führt, dass jede Zellkomponente, die es in der Zelle gibt, die wird in ihre Bausteine zerlegt. Also ein großes Protein wird dann in einzelne Aminosäuren zersetzt. Ein großes Zuckerspeichermolekül wird in Einfachzucker zersetzt und dann ist das nur noch Bausteine oder Energielieferanten für die umgebenden Zellen.
Und das berührt aber nicht die anderen Zellen, weil
genau,
warum lassen dann die Burgtor auch nicht durch, weil sie so wenig Köder hinlegen, oder?
Weil der Köder, das ist momentan die Herausforderung, eine der Herausforderungen in dem Gebiet, an dem wir sehr intensiv forschen. Wir müssen den Köder so spezifisch machen, dass er wirklich nur von den kranken Zellen erkannt wird und dass die gesunden Zellen diesen Köder nicht erkennen. Und das ist ziemlich anspruchsvoll, weil wir als Menschen bestehen aus ganz, ganz vielen Zellen, die teilweise sehr, sehr ähnliche Tore haben. Und man muss dann halt so viel biologisches Wissen entwickelt haben, dass man den Köder auswählt, der nur von bestimmten Krebszellen erkannt wird und nicht von unseren gesunden Zellen. Sonst kriegt man sehr schnell einen sehr intensiven Sonnenbrand.
Das heißt, das Fatale ist, wenn der Köder nicht genau zugeschnitten ist, dann bringen sie die Zellen zum Selbstmord, die sie eigentlich gar nicht erwischen möchten.
Unter anderem diese Zellen. Das ist das, was bei der konventionellen Krebstherapie auch passiert. Wenn sie eine Chemotherapie für einen Krebsfall bekommen, dann haben sie ja sehr viele Nebenwirkungen. Ihnen fallen die Haare aus und viele andere Körperfunktionen funktionieren nicht mehr richtig. Das kommt daher, dass viele Zellen von diesem Chemotherapeutikum umgebracht werden oder in ihrer Wirkung stark eingeschränkt werden und nicht selektiv genug nur die Krebszellen attackiert werden. Die sind am empfindlichsten und werden am stärksten gestört, aber alle anderen spüren diesen Effekt auf. Und wir möchten gerne in der Entwicklung, die wir anstreben, verhindern, dass es so viele Nebenwirkungen gibt, sondern dass es selektiv nur die Krebszellen erreicht.
Dann stellt sich natürlich mal die erste Frage, wie erkennen Sie die Krebszellen?
Das ist, wir haben die Frage anders formuliert. Das ist vielleicht so ein Punkt, den Wissenschaftler relativ häufig machen, dass man, wenn die Antworten, die man geben kann, nicht dem großen Wurf entsprechen, dann formuliert man die Frage um, schneidert sich dieses Anwendungsfeld etwas zurecht und dann kann man vielleicht eine gute Antwort geben. Also bevor man mit solchen sehr neuen Entwicklungen wirklich in die Testung am Menschen gehen kann, muss man natürlich erstmal nachweisen, für welche Zellen das funktioniert. Das haben wir in ersten orientierenden Untersuchungen auch schon gemacht. Und wir möchten jetzt gerne versuchen, in einem bestimmten Anwendungsgebiet, das ist in der Leukämieforschung. Dort gibt es eine relativ klare Fragestellung, wo nur wenige Zellarten auftreten. Und in dieser ganz kleinen Untergruppe von Krebserkrankungen, wo wir unsere Ziele viel besser definieren können, sehen wir eine hohe Chance, einen ganz genauen Schritt nach vorne zu machen und dort halt wirklich einen therapeutischen Nutzen für Patienten entwickeln zu können.
Aber wodurch unterscheidet sich jetzt so eine Nicht-Krebszelle von der Krebszelle? Was ist an denen anders?
Also eine Krebszelle ist eine Zelle, die ja eigentlich aus dem Ruder der normalen gesteuerten Zellentwicklung herausgelaufen ist. Und die Krebszellen zeichnen sich normalerweise häufig dadurch aus, dass sie einen viel höheren Energiebedarf haben, weil sie sehr viele ihrer Prozesse in der Zelle auch nicht mehr gut steuern können. Mhm. Also sie nehmen sehr viel mehr Nährstoffe auf und haben dadurch ihre Tore etwas stärker geöffnet. Und wir nutzen sozusagen diese etwas weiter geöffneten Tore, um mit den Molekülen, die wir entwickeln können, jetzt besser hineinzukommen in die Krebszellen. Das ist zugegebenerweise nicht die optimale Variante, weil diese Moleküle, die wir benutzen, auch für gesunde Zellen attraktiv sein könnten.
Und dann haben sie plötzlich eine Stammzelle oder eine Superstammzelle oder irgendwas erwischt oder irgendeine ganz andere?
Dann, das ist ganz schlecht dann, ja. Also und so weit sind wir in unseren Testungen noch gar nicht gekommen. Also wir arbeiten an diesem Gebiet so seit ungefähr 10 Jahren und eine 10-Jahres-Entwicklungsschiene für ein relativ neues Entwicklungs- oder Behandlungskonzept ist halt in medizinischen Entwicklungszyklen halt noch nicht wirklich sehr lang. Also wir hatten zum Beispiel, vielleicht als Illustration, zu Beginn unserer Untersuchung haben wir das nicht mit Hormonen gemacht, sondern wir haben gedacht, wir müssen unsere Moleküle süß machen für die Zellen. Weil wir damals noch viel weniger von der Biochemie verstanden haben, haben wir dann mit Kollegen aus Jena, die Zuckerchemiker, haben wir dann Zuckermoleküle an unsere Moleküle geheftet und haben dann gedacht, damit kommen wir sicher in die Zelle rein, weil jede Zelle möchte Zucker haben. Wir kamen auch in die Zellen rein, mussten aber feststellen, dass unsere Zellen unsere Moleküle nicht als den Zucker erkannt haben, den wir außen angeheftet haben, sondern als einen ganz anderen Zucker. Und das war, ab da an ist unsere wissenschaftliche Hypothese, wie wir solche Sachen aufbauen müssen, leider in sich zusammengefallen.
Und wenn jetzt, also sagen wir mal, okay, jetzt schauen wir mal, wir schaffen es jetzt, diesen Köder der Zelle hinzulegen, die Burgtor geht auf, sie nimmt das Ding ein, jetzt hat sie das Ding drin, was dann kommt das Licht. Das heißt, dann müssen Sie, wenn wir jetzt mal beim Menschen bleiben, was ja der Zukunft die Idee sein wird, dann wird einfach diese Stelle, wenn er jetzt Hautkrebs beispielsweise hat, von Ihnen mit dem Licht bestrahlt. Mhm. Und dann löst es diese Prozesse aus.
Dann löst es die Prozesse aus und die Prozesse, die wir auslösen mit unseren Molekülen, würden dann den Sauerstoff innerhalb der Zelle benutzen und diesen Sauerstoff in eine sehr viel reaktivere Form des Sauerstoffs umwandeln. Also diese reaktive Sauerstoffspezies, ROS, das ist zum Beispiel was wir dann generieren würden. Und die Art von diesem reaktiven Sauerstoff, den wir generieren können, der ist so gefährlich für Zellen, dass dadurch ein zellinterner Mechanismus ausgelöst wird, also wie so ein Signalmolekül, der dann diese Apoptose generiert. Dadurch können wir mit sehr geringen Mengen unseres Therapeutikums einen relativ effizienten therapeutischen Nutzen, indem wir sehr viele Zellen umbringen können, erreichen.
Und das würde bei allen Zellen funktionieren? Also Nervenzellen, Muskelzellen, Hirnzellen, ist kein Unterschied dann?
Es geht bei allen Zellen, die einen relativ hohen Sauerstoffgehalt innerhalb der Zelle haben. Und einige unserer Zellen haben das nicht. Auch einige Krebszellen leiden unter einem permanenten Sauerstoffmangel, weil sie genauso aktiv sind, ständig den Sauerstoff, den sie aufnehmen, verbrauchen. Gibt es dort Zellräume, die gar nicht so sauerstoffreich mehr sind und dadurch kann man unsere Therapieform vielleicht in diesen Krebsformen gar nicht so effizient ansetzen.
Jetzt machen wir nochmal eine ganz kleine Mini-Exkursion. Wie schafft es denn die Krebszelle, die gesunde Nachbarzelle, da in die Burg reinzukommen? Weil wenn der Krebs weiter wächst, wenn der wuchert, wie schafft die das?
Na, der Krebs kommt gar nicht in die neue Zelle rein. Also in die gesunde Zelle, die wird vom Krebs eigentlich gar nicht attackiert. Das ist nicht wie so ein Virusbefall oder wie eine Bakterieninfektion, die irgendwie in die Zellen hineingeht, sondern die Krebszelle wandelt die gesamte Struktur des Gewebes, in der sie sitzt, um, sodass viele Nährstoffbahnen zu dieser Krebszelle hinwachsen und die Krebszelle entwickelt ganz viele neue Krebszellen.
Also die macht sich einfach größer und verdrängt dadurch die anderen. Genau. Das heißt, die anderen sind noch da, haben aber keinen Platz und keine Nährstoffe mehr. Ja. Okay, also das heißt, da kann man nicht abspicken wie beim Grashalm, dass man sagt, wie schaffen die das da reinzukommen? Oder gibt es irgendwie, wer kommt denn rein in so Zellen eigentlich?
Na, also Viren zum Beispiel kommen sehr effizient in Zellen rein.
Kann man das nicht abspicken wie
beim großen Kasern? Da kann man sehr gut abspicken. Da gibt es auch einen anderen großen Forschungsbereich an der Universität Ulm, der aus der Medizin heraus sich genau anschaut, wie zum Beispiel HIV-Viren in Zellen hineinkommen. Also wie HIV funktioniert, warum HIV so effektiv funktioniert. Da spielen sehr kleine Moleküle, Peptide, das sind so Bruchstücke von großen Proteinen, eine ganz entscheidende Rolle. Das ist so wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip und diese Peptide können wie so ein Schlüssel für das Schloss wirken, welches dann wie das Tor der Zelle aufschließt. Mhm. Und wir haben uns aus dieser Idee heraus ein Peptid als Schlüssel herausgesucht und mit Kollegen aus der makromolekularen Chemie zusammen dieses Molekül dann an unser Farbstoff geheftet und konnten dann zeigen, dass das der richtige Schlüssel für das Schloss von einer ganzen Reihe von Krebszellen ist.
Also Sie haben dann zwei Möglichkeiten reinzukommen. Das eine, Sie finden doch einen von den vielen kleinen Schlüsseln oder Sie machen das für die Zelle so attraktiv, dass sie das Burgtor für sie aufmacht. Jetzt dauert es aber ähnlich wie bei Ihrem ersten Projekt mit der Photosynthese. Wo ist jetzt ganz konkret noch das, wo Sie jetzt im Moment hängen, wo Sie sagen, da geht es nicht weiter? Was wäre der nächste große Schritt, der größte Sprung?
Na, also das ist... Ich weiß nicht genau, ob wir dort genau so hängen. Die prinzipiellen, fundamentalen Fragen, dass wir wirkungsvolle Moleküle entwickelt haben, die haben wir ja in diesem Forschungsbereich schon ganz gut im Griff. Wir können diese Moleküle auch, wie wir es jetzt in jüngsten Studien zeigen konnten, relativ genau in Krebszellen hineinbringen und gesunde Zellen zu einem großen Teil ignorieren und bestrahlen die dann mit sichtbarem Licht und können dann die Krebszellen wirklich zum Tod bringen. Also dieser Therapie heutige Bogen, den können wir schon vollständig spannen. Eine Herausforderung, die wir bisher noch nicht wirklich elegant lösen können, ist die Energie des Lichtes, die wir dafür benutzen müssen. Wir müssen dafür blaues Licht benutzen, also aus dem sichtbaren Bereich des Lichtes, den energiereichsten Teil. Und der hat zum einen relativ geringe Tiefe, mit der man dann in der Haut damit arbeiten könnte. Wir könnten also nur oberflächliche Erkrankungen bearbeiten. Und zum anderen werden dadurch sehr viele andere Komponenten, die in einer Zelle sind, ebenfalls zerstört. Weil es so viel Energie hat.
Das heißt, Sie müssen Köder basteln, die mit weniger Energie auskommen.
Wir müssen unsere Moleküle, unsere Farbstoffe müssen mit weniger energiereichem Licht auskommen. Wir müssen praktisch unser Farbstoff, den wir jetzt benutzen hierfür, der ist orange als Molekül in Lösung. Und dieser Farbstoff müsste eigentlich grün werden als Färbung.
Vom Farbspektrum her jetzt dann, okay.
Vom Farbspektrum her, dann würde er genügend energiearmes Licht absorbieren, sodass wir wenig andere Zellen damit beeinflussen würden und dann könnten wir auch viel tiefer in der Haut eindringen. Dann könnten wir wirklich Zentimeter tief in die Haut eindringen.
Und das ist dann die Zukunftsvision, die Zukunftshoffnung, die Sie haben, dass Sie das eines Tages dann können. Ja. Das klingt doch toll. Ja. Und dann sind Sie an Ihrem ursprünglichen Plan angekommen. Dann haben Sie vielleicht nicht die Welt gerettet, aber zu einem großen Teil dazu beigetragen, dass es der Menschheit besser geht. Durch eben diese Photosynthese und denen, die das Energieproblem lösen und gleichzeitig noch den Krebs bekämpfen. Da bin ich ja sehr, sehr froh, dass wir so jemanden hier in Ulm haben. Da kann ich natürlich als Mensch nur Ihnen persönlich, aber auch als Angehörige der Gattung Mensch, Ihnen nur sehr, sehr viel Glück wünschen, weil wir dann ja alle davon profitieren.
Das hoffe ich.
Ja, ich hoffe, wir haben den Leuten es einigermaßen verständlich rüberbringen können, unseren Hörern. Und wie gesagt, wir wünschen Ihnen sehr viel Glück bei Ihrer weiteren Forschung. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Es ist jetzt gleich 18 Uhr. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem heutigen Studiengast, den Herrn Professor Dr. Sven Rau von der anorganischen Chemie. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.
Es war sehr schön bei Ihnen und ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch und auch bei allen Zuhörern.
Sehr gut. Die Sendung zum Nachhören wird es geben als Podcast auf der Homepage von Radio Free FM, www.freefm.de. Jetzt noch viel Vergnügen im weiteren Programm Radio Free FM. Viel Spaß. Tschüss.